Okay.
Gut, so, das war dann ja, das, was im Moment so in der Schwebe steht, was uns auf uns zukommen wird. Weil ich gehe mal davon aus, wenn die Entwicklungen so weit sind, dann wird die auch keiner stoppen wollen. Und einige davon sind ja auch hervorragend. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir persönlich am Anfang irgendwie immer ein Gräuel war, weil die Begrifflichkeiten für mich nicht fassbar waren und nach dem Motto, was soll das Ganze? Und ich glaube, so geht es viel. Der Begriff freie Energie. Okay, toll. Was ist freie Energie? Es gibt Definitionen, ich habe mir den Ohren geschlackert. Die einen sprechen davon, meine physische Anwesenheit ist freie Energie. Wenn man die nutzbar macht, wunderbar. Kann ich mir davon abstrahlen. Andere sagen, das ist die Energie, die aus der Lebensurkraft kommt. Andere sagen, die kommt aus Gaia heraus. Dann gibt es welche, das ist die Weltraumstrahlung. Also es gibt viele Definitionen davon, die alle unter diesen Begriff freie Energie fallen. Die teilweise sehr, ich sage es jetzt mal vorsichtig, religiös eingepackt sind. Einige, die sehr glaubensmäßig eingepackt sind, glaubensmäßig getrennt von Religion, weil Religion gibt einer vor und die anderen folgen. Glaubensmäßig kommt aus jedem selbst heraus, sage ich mal. Deswegen die Unterscheidung. Und dann gibt es noch den ganz pragmatischen, technischen Ansatz. Und das ist der, worauf ich mich gestützt habe, weil es geht ja darum, wie können wir unsere Gesellschaft, unsere Kultur erstens erhalten und zweitens, wie können wir Grundlagen schaffen, wie wir uns kulturell, gesellschaftlich, moralisch, was man auch immer unter dem Begriff verstehen mag, weiterentwickeln können. Um das Ganze überhaupt zu ermöglichen, müssen wir bestimmte Voraussetzungen uns schaffen und vor allem auch erhalten und verbessern, nämlich wie zum Beispiel Nahrung, Gesundheit, wie ist unser ganzes Umfeld, wie können wir unsere Kinder erziehen, Stadtstrukturen, Landstrukturen, also alles das, was uns als Gesellschaft heute ausmacht. Und das alles braucht Energie, und zwar in rauen Mengen. So, wir hatten jetzt ein paar Möglichkeiten, was sich da tut, aber das sind alles Sachen, die auf Dinge beruhen, die entweder uns fürchterlich schaden, oder wo uns der Brennstoff über kurz oder lang ausgeht. Okay, bei der Kernfusion haben wir für ein paar zig, 10.000 Jahre noch Energie, aber es ist halt auch endlich. Und das zeigt ja auch allein, dass die Sonne irgendwann einfach sagt, so, ich mag nicht mehr und erlischt. Ja, und dann gibt es halt eine Energie, die ist einfach da. Die war schon immer da, die wird immer da sein, weil das ist die Energie, die unser Universum ausmacht. Wir als materiell existierendes, sagt jetzt mal etwas überspitzt, etwas, nennt sich Mensch, existiert nur deshalb, weil es diese freie Energie gibt. Ich möchte auch einen anderen Begriff dafür verwenden, um das eindeutig zu machen. Ich tendiere eher dazu, den Begriff Raumenergie oder schwarze Energie zu nehmen. Weil in der Physik, in der Kosmologie und in der Astrophysik gibt es Erkenntnisse, die verweigern die Anerkennung dessen, was da ist, weil sie es nicht erklären können. Und man hat das Ganze dann einfach mit dem Begriff schwarze Materie, schwarze Energie und schwarzer Fluss bezeichnet. Weil das sind die Dinge, die erkannt worden sind, die mittlerweile nachweisbar sind, die man aber nicht erklären kann, weil sie nicht ins normale physikalische Bild reinpassen. Aber alle Formeln, alle Erkenntnisse, die man aufgestellt hat, kommen ohne diese drei Dinge gar nicht aus. Einstein, der nun, sag ich mal, von der theoretischen Seite her so weit fortgeschritten war in seinem Gedankenbild, dass ihm bis heute nur ganz, ganz wenige folgen können, hatte in seiner speziellen Relativitätstheorie schon einen Faktor eingebaut, den er nicht erklären konnte. Er sagte aber, diesen Faktor muss es geben, weil sonst stimmt der Rest nicht und es kann nicht funktionieren. Mittlerweile weiß man, was das ist. Das ist nämlich die schwarze Energie oder Raumenergie. Weil die ist das, was diesen fehlenden Faktor ausmacht. Bei der Gravitationsenergie, bei der Berechnung von Gravitationskräften, gibt es auch die Gravitationskonstante. Die wurde festgelegt. weil es die Größe ist, die fehlt, damit die Gleichung stimmt. Mittlerweile kann man das auch zurückführen. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich also manchmal jetzt so ein bisschen hochgehe, weil es waren für mich Erkenntnisse in der letzten Zeit, die für mich viele Probleme, die ich seit meiner Jugend hatte, die ich habe schon in frühester Kindheit mit Einstein auseinandergesetzt, weil das Dinge sind, die einfach, ja, die haben mich so interessiert und waren nicht zu greifen. Sie passten zum Teil auch nicht. Es gibt viele Erklärungen, die auch in der Physik, die ging bis zu einem gewissen Punkt, da konnte einem der Lehrer, konnte einem die Bücher das erklären, und dann war auf einmal Schluss, da war eine Grenze, weil da konnte ich es einfach nicht mehr erklären. Und das war etwas, was für mich hochgradig ungeflügelt war. So, mittlerweile beginnt sich davon vieles zusammenzufügen. Und das, so gesehen, muss ich jetzt eigentlich mal ein Dankeschön sagen, dass ich da mehr oder weniger zu betriebsfähig bin, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist einfach so. Beginnen diese ganzen Probleme rund zu werden. Sie passen zusammen. Und ich habe in den letzten Wochen auch ganz verschärft in NTN20 und in einigen amerikanischen Sendern Berichte gesehen und gehört, die diese Problematik ansprechen. Insbesondere wird im Moment gebastelt an der sogenannten Weltformel, mit der unser Universum beschrieben werden soll. Wie ist es entstanden? Warum ist es so, wie es jetzt ist? Und wohin wird es sich entwickeln? Da gibt es eine Formel, die schon über Jahrzehnte entwickelt worden ist, wo ich sagen muss, mathematisch absolut genial die Formel. Nur sie passt an manchen Stellen nicht. Es gibt Phänomene, die man beobachtet hat, die einfach nicht in diese Formel passen. Und ich habe vor 14 Tagen, war das glaube ich, einen Bericht gesehen von einem russischen Astronomen, der hat sein Leben lang bestimmte Phänomene im Weltraum beobachtet, aber nur diese Phänomene. Weil die gaben die Welt darauf, die passt nicht. Und der hat etwas herausgefunden, was diese Weltformel ergänzt und bestätigt. Und das schizophren ist, dass die normale Wissenschaft ihn ablehnt. Weil die Erklärung, die er dabei hat, geht extrem weit, nämlich über den normalen Horizont der Wissenschaftler hinaus. Der hat Phänomene festgestellt, oder fangen wir anders an. Bekannt ist ja, das Universum ist im Urknall entstanden. Das ist so im Moment die allgemeine Lehrtheorie. So, es gibt ein Problem bei der Theorie. Ein Urknall bedeutet eine gewaltige Explosion. Eine Explosion ist in ihrer Erscheinungsform sehr ungleichmäßig. Das heißt, ich müsste Flecken haben, wo eine extrem große Materiedichte, eine extrem große Wärme ist, andere Stellen weniger. Man hat das Weltall mittlerweile von unserer Erde aus relativ gut vermessen und Phänomene festgestellt. Die Materieverteilung ist statistisch gesehen relativ gleichmäßig. Es gibt Punkte, da ist mehr, aber so im statistischen Durchschnitt passt das. Was aber viel interessanter ist, egal wo wir in unseren Weltraum hineinschauen, die Temperatur ist überall gleich. Die Abweichung beträgt 0,003 Kelvin. Das ist die Messgrenze unserer Geräte. So, und das ist etwas, was nicht sein dürfte, wenn man nach einer Urknall-Explosion entstanden wäre. Das funktioniert nicht. So, hat man beiseite lassen. Funktioniert nicht, passt nicht. Gut, überspringen wir. So, dann hat man sich überlegt, okay, wissen wir, was eine Explosion entstanden, Universum dehnt sich aus. Wunderbar. Eine Explosion hat einen Ursprung. Es dehnt sich aus und dehnt sich aus. Irgendwann ist aber diese Energie der Explosion verbraucht. Es kann sich nicht mehr weiter ausdehnen. Im Gegenteil, aufgrund der Massen müsste es eigentlich langsamer werden, der Ausdehnung, und irgendwann wieder wupp in sich zusammenfallen. Das war auch bis vor ein paar Jahren so die allgemeingängige Lehrmeinung. Jetzt hat man eine Entdeckung gemacht, die dem völlig widerspricht. Also witzig, weil die Expansion des Universums nimmt zu. Und zwar so gewaltig, dass wir das innerhalb von wenigen Monaten messtechnisch nachweisen können. Wir haben ja die Möglichkeit, über Radioteleskope Sterne anzupeilen, die am Rande unseres erfassbaren Universums liegen. Das sind so ungefähr 15 Milliarden Lichtjahre entfernt. So groß ist auch nach dem mathematischen Modell etwa unser Universum. So, bis dahin können wir Messdaten empfangen. Die sind 15 Milliarden Jahre alt. Davon mal abgesehen. Also nicht, dass wir in Echtzeit darüber gucken können. Also das, was wir dort im Weltall sehen, ist schon lange Geschichte. Aber der Effekt, der dort zu erkennen ist, der hat dich etwas verunsichert und verrückt gemacht. Weil man kann Geschwindigkeiten von Objekten aufgrund der Frequenzverschiebung, die ein Objekt hat, und das ist besonders gut bei Sonnen und bei Radiosternen, messen. Kennt jeder? Radarmessung. Doppler-Effekt.
Ja.
So. Und das Gleiche kann man mit Sternen machen. Und hat man auch gemacht. Und siehe da, die werden nicht langsamer. Nee, im Gegenteil. Die Geschwindigkeit nimmt sogar nach derzeitigen Vermutungen, man hat es noch nicht genau bestätigt, exponentiell zu. Und daraus ergibt sich etwas, was ganz gravierend für unser Weltverständnis ist und auch für unsere Existenz. Weil man muss wissen, wenn die Geschwindigkeit exponentiell zunimmt, es gibt eine Grenze, über die kann Materie als Geschwindigkeit nicht hinausgehen. Es geht nicht. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Und die entferntesten Sterne stehen kurz davor. Nach physikalischen Gesetzgebung unmöglich. Funktioniert nicht. Nach den derzeitigen, oder bis vor ein paar Jahren, nach den Masseberechnungen, könnte das gar nicht funktionieren. Und dann kann man auf den Trichter, um das Problem zu lösen, es gibt schwarze Materie. Schwarz deshalb, weil sie keiner messen kann, weil sie keiner sehen kann, aber sie muss halt da sein. Weil sonst könnte das nicht stattfinden, was stattfindet. Damit passt die Weltformel wieder. So, dann hat man Massenberechnungen angestellt und wollte sehen, wie viel schwarze Materie muss denn da sein, damit dieser Effekt eintritt. Shit, passt nicht. So viel Materie kann es gar nicht geben, weil das könnte physikalisch nicht hinhauen. Okay, was können wir jetzt nehmen? Ha, wir haben was. Schwarze Energie. Es muss Energie da sein. So, und da kam etwas, was richtig erschreckend für diese ganzen Wissenschaftler war. Die Raumenergie oder schwarze Energie müsste 70% unseres Universums ausmachen. Und kann man ja nicht so unbedingt zugeben, also sagt man, okay, wir haben schwarze Materie, wir haben schwarze Energie, Weltformel passt, stimmt. Jetzt kam der russische Astronom, der hat das Weltall, wie gesagt, über mehrere Jahre, ich glaube fast 20 Jahre, hat er bestimmte Regionen beobachtet. Dann hat er etwas festgestellt, wo er sagte, gut, das kann nicht sein. Es gab dort Verschiebungen im Universum, die sehr regelmäßig waren. Das sah aus, als wenn dort etwas wandern würde, fließen würde. So, war erstmal nichts erklären. Und der hat sich mit einem befreundeten Forscher zusammengetan und der war Mathematiker. War, weil er lebt nicht mehr. Der hat die Weltformel analysiert, hat diese Phänomene genommen von schwarzer Materie, schwarzer Energie. Und dann haben wir festgestellt, oh, dieses Phänomen, mein Kumpel, was du hier beobachtet hast, erklärt das Ganze. Das passt, wenn wir annehmen, das ist ein Austausch von Materie und Energie in ein anderes Universum. Der ist also hergegangen und hat eine Theorie aufgestellt, dass es kein Universum gibt, sondern es gibt Multiversen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine unendliche Anzahl an parallel existierenden Universen. Und die ganzen funktionieren wie eine, ja, wie ein Austauschsystem. Das heißt, irgendwo hat sich so viel Energie zusammengeballt, dass ein Urknall entsteht. Die Geburt eines neuen Universums, die wahrscheinlich tagtäglich überall außer unserer Reichweite stattfinden wird. Dieser Urknall, die Explosion, und damit passt der Rest jetzt auch wieder, wird wahrscheinlich über sowas, wahrscheinlich bei unserem Universum, so rund 300.000 Jahre stattfinden. Das war die ursprüngliche Explosion, das ist der Urknall. Da ist unser Universum entstanden. Und danach gab es eine Phase der kurzen Ruhe, kurz fast ein paar hunderttausend Jahre auf diesem Universum, das hat so wie ein Wimpernschlag für uns. Und danach setzt die Expansion ein. Expansion bedeutet in dem Sinne, es ist eine gleichmäßige, gleichförmige Ausdehnung. Explosion ist etwas Chaotisches und damit die Probleme, die wir eben haben, dass es nicht passte. Eine gleichförmige Expansion bedeutet aber, es konnte sich vorher alles gut durchmischen, durchmengen.
Wir haben die gleichmäßige Wärmeverteilung, eine relativ gleichmäßige Materieverteilung. Für uns dehnt sich das weiter aus. Es ist aber so viel Energie da im Spiel, dass dieses Universum erstens Materie bilden konnte und zweitens sich weiter ausdehnt. Es fällt nicht in sich zusammen. Und das dürfte es auch nicht, wenn das Multiversum tatsächlich Fakt wäre oder ist. Weil die Masse des Universums, und zur Masse zähle ich jetzt auch alles, was an Energieform da ist. Weil Energie ist nichts anderes als eine andere Erscheinungsform von Materie. Oder andersrum gesagt, Materie ist nur eine andere Materialisation von Energie. Das ist ein dasselbe, nur eine andere Erscheinungsform. Das Universum dehnt sich immer weiter aus. Es wird extrem schnell. Wir kommen an die Lichtbarriere, so gesehen. Das heißt, ab dem Moment kann keine Materie mehr existieren. Die Energie gerät in einen Zustand, wo sie nicht mehr zur Materie werden kann. Aber die Masse, die Energie, ist nach wie vor da. Und dann beginnt eine sogenannte Ruptur. Unser Universum wird wahrscheinlich in einer gewaltigen Rupturwelle zerrissen werden. Das ist so die neueste Erkenntnis, wenn man alle Fakten zusammenzählt. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Expansionsgeschwindigkeit so groß, dass keine Materie mehr als Materie existieren kann und es wird ruptieren. Das heißt, auch unsere Erde wird zerrissen werden in immer kleinere Teile, bis wir noch nicht mal mehr Atome haben. Es wird alles reine Energie. Die wird sich verteilen. Und dann kommt jetzt nämlich der Effekt, wo der Astronom aus Russland den Fluss gesehen hat. Das ist das Überdruckventil. Es fließt in ein anderes Universum hinein, um dort ein neues gebären zu können. Auch da wäre also der Kreislauf von Materie, Energie, von Sein und Nichtsein wieder geschlossen. Das ist ein unendlicher Kreislauf. So. Und was jetzt der Punkt ist, worum es ja eigentlich gehen sollte, das muss ich so ein bisschen vorerklären, die freie Energie. Das ist genau die Raumenergie, in die das ganze Universum von uns eingebettet ist. Wenn die 70% ausmacht, bedeutet das, das ist so viel, egal wie wir uns anstrengen, da können wir noch nur einen Bruchteil von verbrauchen. So, jetzt kann man ja sagen, okay, das ist alles hochtheoretisch, alles Quatsch, verstehe ich sowieso nicht. Ich brauche etwas, womit ich was anfangen kann, wie kann ich meine Glühbirne ans Leuchten bringen. So, da interessiert mich Raumenergie oder sonst was nicht, sondern ich brauche eine Steckdose, damit man nichts erlaubt. Ja, Raumenergie, freie Energie, schwarze Energie wird von vielen abgetan. Es gibt ein paar ganz einfache Beispiele, mit denen ich euch hier und jetzt beweisen kann, dass es sie geben muss. Und das war auch für mich das Überzeugendste. Es gibt einen Versuch, den kann man jetzt hier nicht nachstellen, aber den kann jeder nachlesen und der ist auch bestätigt von sogar hochgradigen Wissenschaftlern. Das ist der Paramelleffekt, nennt sich das. Und zwar, man nimmt zwei große Metallplatten, die werden elektrostatisch aufgeladen von außen. Sie führt Energie zu. Die sind elektrostatisch aufgeladen. Und man nähert diese beiden Platten ganz extrem, aber so, dass sie sich noch nicht berühren. Und da kann man auf einmal etwas messen, was gar nicht sagen sein dürfte. Diese beiden Platten, je nachdem wie die geladen sind, haben entweder einen anziehenden Effekt oder einen abstoßenden Effekt. Und physikalisch gesehen, nach unseren normalen Gesetzmäßigkeiten, dürfte das nicht sein. Weil warum? Wieso? Es gibt nur eine Erklärung dafür. Es findet ein Austausch statt auf einer ganz anderen Ebene, den wir mit unseren derzeitigen Messgeräten gar nicht messen können. So, und da kommt die freie Energie ins Spiel. Da findet ein Austausch von statischen Ladungen statt. Ladungen haben aber einen ganz anderen Effekt. Elektrisch geladene Teilchen produzieren Felder, zwangsläufig. Das ist auch das, was wir immer das Problem beim Elektrosmog haben. Das sind geladene Teilchen, die erzeugen magnetische, elektromagnetische Felder und die erzeugen Wechselwirkung. So. Und damit komme ich zu dem Beweis, der also für mich das Schlüssigste war, warum es die Energie geben muss. Und was für mich in der Schulzeit und danach immer ein Riesenproblem war. Wie funktioniert ein Atom? Wir wissen, es gibt einen Atomkern, viel Masse drin, knallhart, relativ klein, braucht extrem viel Energie, um ihn kaputt zu machen, also ein sehr stabiles Gebilde. So, um den Atomkern kreisen einen relativ großen Abstand, mit relativ großen Meilen, wenn man die Größenordnung betrachtet, Elektronen. lassen, die uns auch den Strom ermöglichen, die die ganzen physikalischen und zum Teil auch chemischen Eigenschaften ausmachen. So, aber warum kreisen die da? Das widerspricht eigentlich allen physikalischen Gesetzen. Als einfaches Beispiel. Hat bestimmt jeder auch schon mal als Kind gemacht, einen Eimer mit Wasser genommen und den dann so geschleudert. Der Eimer zieht. Er bleibt aber im Kreis. Warum? Weil wir mit dem Arm festhalten. Wir führen also eine Kraft hinzu in dem Moment, damit er nicht wegfliegt. Weil wenn wir uns loslassen, also keine Kraft mehr zuführen, fliegt der Eimer geradeaus weiter. Müsste eigentlich bei Elektronen auch sein. Weil Elektronen bewegen sich auf einer Kreisbahn. Aber Kreisbahnen bedeutet, ich muss Energie zuführen. Ich muss beschleunigen. Weil man kann sich das so vorstellen, diese Kreisbahnbewegung, also ein großer Musikkern, der wird doch ein bisschen besser. So, ich habe. Ah, ich weiß es noch besser, genau. So, ich habe hier also mein Zentrum und um den kreist etwas. So, in unserem Beispiel jetzt ein Elektron. Das heißt, wenn ich an diesem Punkt hier jetzt bin und würde keine Kraft hinzufügen, in keiner Art und Weise, wird der so davon fliegen. Das ist ganz normale physikalische Zentripetalkraft, die ihn ranhält, und in dem Fall ist es dann halt die Fluchtgeschwindigkeit. Deswegen kann man auch Raketen starten. Wenn mehr Energie auf, als die Erdrotation hat, dann verlasse die Erdumlaufbahn. So. Wenn ich diesem Elektron hier keine Energie zuführen würde, müsste es also eigentlich geradeaus weiterfliegen. Müsste den Atomkern verlassen. So, man hat dann oft erklärt, ja, der Kern ist so massiv, seine Gravitationskraft fällt hier dran. Völliger Zinne. Weil die Massenverhältnisse stimmen nicht. Das habe ich durchgerechnet. Den Spaß habe ich mir gemacht. Weil wenn ich diese Kernmasse und den Abstand der Elektronen und seine Masse betrachte, macht ihr nicht nur einen Bruchteil der Energie aus, die notwendig ist, um ihn da ranzuhalten, dass er weiter an der Kreisbahn geht. Kommt nicht hin. So, wo kriegt er seine Energie her? Genau, wenn ich ein Kabel in die Steckdose drücke, meine Lade. Ganz verkenntnis der hat das gar nicht. Weil in dem Moment, wo sich ein Elektron bewegt, erzeugt es ein elektromagnetisches Feld. Weil ein Elektron hat eine Ladung. Und jede bewegte Ladung erzeugt ein Feld. So. Und Felder können interagieren. Und jetzt kommt nämlich genau die Raumenergie, die freie Energie ins Spiel. Dieses Elektron interagiert mit der freien Energie, die permanent überall vorhanden ist. Sie macht 70% unseres Universums aus. Was Wissenschaftler bestätigt haben, auch wenn sie sagen, okay, das ist die, die wir als nicht definiert bezeichnen, aber die muss 70% ausmachen. Die führt diesem Elektron Energie zu. Beziehungsweise das Elektron nimmt sich das. Dadurch kann es weiter auf der Kreisbahn bleiben. So, jetzt kommt der zweite Widerspruch. Wenn das Elektron permanent Energie zugeführt bekommt, muss es irgendwann so viel Energie haben, dass das Ding gar nicht mehr funktionieren kann. Auch gar kein Problem. Wir haben ja gesagt, das ist ein elektromagnetisches Feld. Und dieses elektromagnetische Feld nimmt es einen Teil auf, setzt ihn in kinetische Energie um, nämlich um in der Kreisbahn zu bleiben. Und das, was zu viel ist, gibt es wieder ab. Und diese Wechselwirkung spielt sich in einem Radius ab, der wenige Bruchteile um dieses Elektron stattfindet. Warum kann ich sagen, dass das so nur kurzer Bereich ist? Da kommt genau das Experiment mit den Metallplatten zu tragen. Man kann diese Barriere oder diese Grenze, in der diese Wirkung stattfindet, mathematisch nachweisen. Weil diese beiden Metallplatten elektrostatisch aufgeladen, kann man massentechnisch so umrechnen, dass man weiß, wie viele Elektronen drin sind. So, und aufgrund dieser Größenordnung und der Kraft, die daraus entsteht, die man messen kann, kann man umrechnen, wie groß der Wirkungsradius sein muss, damit dieser Effekt eintritt. Und das Ganze kann man dann runterrechnen auf ein einzelnes Elektron. Das heißt, innerhalb eines ganz kleinen Radius findet ein Wechselspiel mit der allumgebenden, universellen, uns am Leben erhaltenen Energie statt. Das ist freie Energie. Das ist nur ein ganz anderes Beispiel.
was nach physikalischen Gesetzen so gar nicht funktionieren dürfte. Was aber, wenn man das betrachtet, es findet ein permanenter Austausch statt. So, es bleibt noch ein Geheimnis übrig, warum es wichtig ist, dass Elektronen überhaupt in den Kreis kommen, wenn jetzt alle Fragen sind. Warum muss es da sein? Das ist das, das ist meine persönliche Auffassung, ich glaube, das ist das Geheimnis des Lebens. Dass Atome existieren können, ist etwas, ja, ich glaube, das werden wir in ein paar Millionen Jahren noch nicht erklären können. Aber ich glaube, wir müssen noch nicht alles erklären können. Was wir aber können, und was für mich zumindest extrem wichtig ist, warum funktioniert das so? Und das ist so funktioniert. Das ist absolut genial. Ich möchte schon fast sagen, göttlich. Nicht ohne Werten sein zu wollen. Weil es müssen unglaublich viele Faktoren hinzukommen, die so kritisch sind, dass das eigentlich nur Justierung ist. Weil das kann nur funktionieren, wenn die Elektronen eine gewisse Masse haben. Und genau diese Masse haben. Weil nur dann haben sie eine gewisse Ladung, die in diesem Feld erzeugt, oder dieses Feld erzeugen kann. Weil nur dadurch, wenn dieses Feld in einer ganz bestimmten Frequenz ist, kann dieser Austausch überhaupt stattfinden. Also das ist schon absolut genial, dass es genau diesen Effekt hat. Der Kern in Relation zum Elektron muss einen bestimmten Abstand haben. Eine bestimmte Ladung, Antiladung, sonst kann es nicht funktionieren. Die Gravitationskonstante, die unser Sonnensystem im Laufen hält, jetzt könnte sich einer fragen, dann muss ja unser Planet auch austauschen. Nee, bei unserem Planeten läuft es ein bisschen anders. Dort gibt es Gravitationskräfte, nämlich die Sonne als Zentralgestirn. Darauf tatsächlich hin. Diese Masse reicht aus, um die Erde auf den Kreisbahn zu halten. Aber wir wissen, Gravitationskräfte können wir noch gar nicht messen. Wie breiten die sich aus? Wie werden die transportiert? Es gibt keine Erklärung in der Wissenschaft. Es gibt aber eine ganz einfache. Auch wenn der Austausch über die Raumenergie. In der Interaktion mit dieser Energie gibt es Felder. Die bewegen sich fort. Und landen irgendwann an dem Punkt, wo sie zielgerichtet hin sollten, nämlich zur Erde. Sprich jetzt von wilden Ausdauer, der ist nicht dahinter gemeint, sondern die beiden Körper interagieren halt. So, das Ganze funktioniert, weil es die Raumenergie im Hintergrund gibt. Innerhalb dieses Mediums interagieren die beiden Körper miteinander. Und schon funktioniert das mit der Gravitationskraft. Es erklärt auch die magnetischen Felder. Es erklärt die schwache Wechselwirkung. Das Einzige, da sind wir noch nicht ganz so weit, auch von der Mathematik nicht her, das sind die sogenannten starken Kernkräfte. Warum Atomkerne in sich selber überhaupt zusammenhalten? Weil Atomkerne haben ja gleiche Ladung, die Kerne, die hinten drin sind, Protonen, Neutronen. Neutronen haben zwar keine Ladung, aber eine große Masse. So, die Protonen müssen sich eigentlich abstoßen. Weil Plus und Plus geht auseinander. Merkt man bei Magneten. Aber Atomkerne sind extremst stabil. Also ich muss große Energie aufwenden, um einen Atomkern zu zertrümmern. Deswegen Kernspaltung. Ne? Da haben sie diesen Effekt bei der Spaltung halt auch so nutzbar. So. Was da tatsächlich stattfindet, warum das funktioniert, lässt sich mir da bis heute noch nicht hundertprozentig genau erklären. Ich selber bin auch noch nicht dahinter gekommen, wie man das Ganze mit der freien Energie erklären könnte. Ich vermute mal auf Actionfelder, aber dafür bin ich noch nicht hintergestiegen. Aber mit dem Elektronen auf der Kreisbahn halten, geht nicht anders. Meine Auffassung nach.